Wenn ich in meinem Leben beschreiben müsste, was mich besonders beglückt, dann sind es die vielen Menschen, die ich kennenlernen durfte. Ich bin ja mit meinem Mann schon an unterschiedlichen Stationen gewesen. Auch schon bevor ich verheiratet war, war ich an unterschiedlichen Stationen. Das würde zu sehr den Rahmen sprengen, wenn ich das jetzt alles erzählen wollte. Aber es ist einfach immer wieder riesig und wunderbar, dass man auf diesem Weg ganz unterschiedliche Menschen kennenlernt, auch mit unterschiedlichen Wegen, mit unterschiedlichen Geschichten aus dem säkularen Bereich, aus dem kirchlichen Bereich, aus dem charismatischen Bereich und dank meiner internationalen Verwandtschaft auch aus der ganzen Welt. Meine Schwester ist mit einem Ugander verheiratet und mein Bruder mit einer philippinischen Frau. Und deswegen habe ich einfach auch andere Kulturen kennenlernen dürfen. Jeder Mensch ist einzigartig und besonders. Und das macht das Zusammenleben so reizvoll, aber auch so spannungsvoll. Weil wir sind ja alle unterschiedlich geprägt. Wenn ich jetzt hier bei den Liebenzählern bin, läuft das wieder ganz anders ab wie in der Kirchengemeinde im Gottesdienst. Oder wenn ich irgendwo in der katholischen Gemeinde bin, läuft es auch wieder anders ab. Und wenn ich in meinem Sportverein bin, läuft es auch wieder anders ab. Ganz unterschiedliche Menschen. Und ich freue mich darüber, dass ich einfach auch überall Menschen kennengelernt habe, die mir mit einer großen Offenheit begegnet sind und mit einer großen Natürlichkeit. Und ich denke, das ist wichtig, dass wir einander offen und neugierig begegnen und uns nicht schon von vornherein immer in irgendwelche Schubladen stecken, weil das ist ja immer so ein bisschen die Gefahr. Okay, du bist das, Schublade auf, Schublade zu, fertig. Nein, wir wollen einfach wieder auch durch das, was ich heute Abend sage, neu darüber staunen, über Unterschiedlichkeit und über das, wie wir miteinander auf dem Weg sind. Vor einigen Wochen ist Bernhard Vogel gestorben, ein Politiker. Manche werden ihn kennen. Und ich bin ein Mensch, der gerne Biografien liest. Und da ist mir auch aufgefallen, er war ein Mann, der seinen Glauben auch ganz stark mit seiner politischen Tätigkeit verknüpft hat. Er hat seine Aufgabe in der Verantwortung vor Gott wahrgenommen und war deswegen in der Lage, auch nach einer großen Niederlage wieder aufzustehen und weiterzugehen. Diese Haltung zeichnet aber nicht nur Menschen aus, die irgendwo einen großen Posten begleiten, sondern ich durfte gerade bei Besuchen, die ich gerne mache, auch Menschen kennenlernen, die in ihrem Alltag ihren Glauben leben und in der Verantwortung vor Gott ihren Weg gehen. Und ich bin tief beeindruckt über manche Menschen, die zum Beispiel jahrelang jemanden pflegen und auf so vieles verzichten. Und wo deutlich wird, wie der Glaube sie auch befähigt, große Dinge zu tun. Nicht nur das, was man dann irgendwo sieht und lesen kann, sondern manchmal ganz im Kleinen und Verborgenen. Mein erster Punkt heute zu unserem Thema alltagstauglich, Glaube natürlich leben, ist: Glaube ist ein Geschenk. Bewusst habe ich als Schriftlesung die Verse aus Römer 8 gewählt, weil sie für mich das Herzstück des Glaubens sind. Gottes bedingungslose Liebe zu jedem einzelnen Menschen, das ist die Grundlage für das, was ich heute Abend sage. Der auch seinen einzigen Sohn nicht verschont hat, wie sollte er uns mit ihm nicht alles schenken? Das ist auch das, was ich erleben durfte. Glaube ist keine Leistung. Es ist nicht etwas, was ich mir erarbeiten kann oder was mir meine Eltern irgendwann mal in die Wiege gelegt haben, sondern das ist ein Geschenk, wo Gott mir jedem machen möchte. Am anschaulichsten ist es ja immer, wenn man etwas auch selber erzählt, wie der Glaube das eigene Leben verändert hat. Und so war das auch bei mir. Die kleine Gisela, die da mit 8 Jahren oder 9 Jahren in die Jungscha kam, in ihrem Heimatort, 780 Einwohner, in der Nähe von der Schweizer Grenze, ein schüchternes, unsicheres Mädchen, das sich einfach gefreut hat, dass es einmal in der Woche dahin gehen kann und diese tollen biblischen Geschichten hören kann und dann erlebt hat oder gehört hat, du bist wichtig, du bist wunderbar geschaffen, Gott hat einen Plan für dein Leben. Das hat mich so fasziniert, dass ich gesagt habe, doch, ich möchte diesem Jesus nachfolgen. Ich bin gespannt, was er mit meinem Leben vorhat. Und diese Tatsache hat mich auch ermutigt, mit Unterstützung von anderen Menschen eigene Wege zu gehen, einen Schritt zu wagen, aus dem Gewöhnlichen heraus über den Tellerrand zu schauen und meine Gaben kennenzulernen und auszuleben. Ich wollte gerne herausfinden, was ist Gottes Wille für mein Leben. Die Schritte, die ich darauf gegangen bin, sind in meiner Heimat nicht nur auf Begeisterung gestoßen. Meine Eltern waren auch eingebunden in eine Dorfgemeinschaft und da war es wichtig, was sagen die anderen und was macht das Kind? Hoffentlich macht es etwas, was so quasi dass es im Rahmen bleibt, gell? Nur nicht zu fromm, nur nicht zu extrem. Im Rückblick sehe ich das als etwas sehr Wertvolles. Das rutscht mir immer wieder, Simon, dieses Teil hier. Sehe ich das als etwas sehr Wertvolles, dass ich mich schon früh mit unterschiedlichen Denkweisen auseinandersetzen musste und mir manches auch erkämpfen musste. Und dass ich einfach da auch erlebt habe, man muss auch keine Berührungsängste haben mit anderen Denkweisen. Das ist wichtig. Und ich durfte einen Glauben kennenlernen, der beziehungsfähig, frei und lebendig macht. Glaube als Geschenk. Vielleicht werden jetzt manche, die hier sitzen, vielleicht werden manche sagen, das habe ich ganz anders erlebt. Für mich hat alles, was mit diesem Thema zu tun hat, etwas Einengendes, Bedrückendes, Scheinheiliges, etwas, das ich nicht brauche. Mir begegnet es immer wieder, dass Leute sagen, ach, die Christen, die hocken da in ihrer frommen Blase jeden Sonntag und tun sich gegenseitig mit irgendwelchen Lobpreisliedern aufputschen. Aber was hat das mit dem Alltag zu tun? Das ist doch einfach nur eine Idee, das ist doch nicht alltagstauglich, ja? Die Christen meinen, sie sind etwas Besseres, sie meinen, die anderen sind Missionsobjekte und das mit dem Glauben hat doch nichts mit der Realität zu tun. Und schaut doch die Gemeinden an, vor allem die Volkskirche, die steht ja total am Pranger, auch vor allem die katholische, die evangelische. Kein Wunder, dass sich die Austritte häufen. Diese Aussagen machen mich persönlich auch immer betroffen, obwohl ich weiß, dass sie berechtigt sind. Sie sollten aber nicht dazu führen, dass wir uns als Christen zurückziehen und sprachlos werden, sondern anspornen, unseren Glauben im Alltag zu leben, nicht nur zu bekennen, sondern zu leben. Weil wir können ja alle nichts dafür, in welche Familie oder in welche Situation wir hineingeboren sind. Ja? Das ist einfach so passiert. Wir leben jetzt da, wo wir leben. Und an dem Platz gilt es jetzt im Alltag, das zu leben, was uns geschenkt ist. Mein zweiter Punkt, Glaube leben, mit beiden Beinen im Leben stehen. Viele von uns kennen das. Nach dem Wochenende wird im Kollegenkreis oder in der Nachbarschaft von dem Erlebten erzählt. Mit viel Begeisterung hört man vom Stadionbesuch, vom Ausflug an den Bodensee, von einem tollen Essen und so weiter. Ganz selten dass jemand mit der gleichen Begeisterung vom letzten Gottesdienst erzählt oder von einer Gebetserhörung oder von einer besonderen Begegnung, die er hatte. Warum wird der Glaube oft als etwas Langweiliges dargestellt, wenn er doch scheinbar, wie wir es gerade eben auch wieder gesungen haben, die beste Botschaft der Welt ist? Warum hat er so wenig mit unserem Alltag zu tun, obwohl er doch Inspiration für alle Bereiche des Alltags geben will? Warum eigentlich? Wir haben eine natürliche Scheu, über Glaubensdinge zu reden. Das ist irgendwie so privat. Und dann drücken wir uns manchmal auch so aus. Früher hat man gesagt, wo ich noch etwas jünger war, die Sprache Kanaans. Man redet dann plötzlich ganz anders, wie man normal redet, ja? Wir benutzen geistliche Begrifflichkeiten, die wir überhaupt gar nicht selber in normaler Sprache fassen können, sondern wir benutzen da irgendwelche Worte wie Gnade und weiß ich was, wo ja ein normaler Mensch auch nicht weiß, was das bedeuten könnte. Ich habe die Erfahrung gemacht, auch in meinem Kollegenkreis oder egal, wo ich in meinem Leben war, dass immer dann die Leute aufhorchen, wenn ich auch etwas von meinem persönlichen Glaubensleben erzähle oder von meinen persönlichen Grenzen und Erfahrungen. Zum Beispiel, wenn ich erzähle, wie gehe ich mit Niederlagen um oder wie mit den Kindern, die aus dem Ruder laufen, wie mit einer gescheiterten Beziehung, wie stehe ich zu diesen oder jenen Fragen. Und dann ist es wichtig, dass wir lernen, an diesen Punkten sprachfähig zu werden. Einüben, auch über solche Themen mit anderen zu sprechen. Und manchmal wird es Situationen geben, da wird mir jemand etwas erzählen und ich bin so geschockt, dass ich gar nichts darauf zu sagen weiß. Und dann ist es auch in Ordnung. Und dann dürfen wir auch mal sagen, ich weiß auch nicht, warum das so ist. Ich verstehe das auch nicht. Und ich weiß auch nicht, warum Gott manche Dinge zulässt oder andere Fragen. Trauen wir uns doch, mit anderen ins Gespräch zu kommen. Trauen wir uns doch zu fragen, wie geht's dir eigentlich jetzt, nachdem deine Ehe gescheitert ist? Oder wie geht's dir mit deinem Sohn oder deiner Tochter, die jetzt gerade in der Magersucht gelandet ist? Sind wir doch nicht einfach nur schweigsam und lassen das einfach so stehen? Natürlich, es gibt manchmal auch Situationen, da ist es besser, man sagt nichts, aber zumindest hingehen und einfach zuhören. Man muss nicht auf alles eine Lösung haben, aber diese Aufmerksamkeit, diese Empathie für Menschen in unserer Umgebung, das ist schon mal etwas, wo der Glaube mit beiden Beinen im Leben steht. Wir haben zwar nicht auf alles eine Antwort, aber wir haben das, was die Rebecca vorhin im Einstieg gesagt hat, wir kennen einen Gott, der die Höhen, der größer ist als die Höhen und Tiefen. Und das ist doch schon mal etwas ganz Außergewöhnliches. Lassen wir uns auch in unseren Standpunkten und Überzeugungen immer wieder hinterfragen. Hinterfragen wir uns auch selber, warum glaube ich das eigentlich? Was glaube ich überhaupt? Ja? Was glaube ich überhaupt? Bin ich nur einer, der irgendwas mal übernommen hat? Ein Freund von uns hat mal ein Buch geschrieben, was kommt nach dem Kinderglauben? Was kommt nach dem Kinderglauben? Ist mein Glaube erwachsen? Ist mein Glaube gesund? Oder ist er nur etwas, was ich irgendwie halt so vor mich hinlebe, weil ich es nicht anders kenne? In den 80er Jahren wurde ein Lied gesungen, wenn unser Glaube nicht mehr als ein Standpunkt ist, den wir einmal für immer bezogen und nicht lebt und gelebt und erfahren wird, ist er tot und wir selbst sind betrogen. Und dann heißt es im Refrain, Vater, lehr uns immer wieder neu, was Glauben heißt. Lehr uns immer wieder neu, was Glauben heißt. Mach uns immer wieder neu klar, dass Glaube ein Geschenk ist. Ein Geschenk, das man nicht hoch genug einschätzen kann und das wir immer wieder neu auspacken dürfen. An manchen Stellen in der Bibel merken wir, wie Gott uns Anleitung gibt, was Glauben heißt. Denken wir nur an die Bergpredigt. Ich denke, viele von euch kennen Auszüge aus der Bergpredigt. Da werden ja genau diese Alltagsdinge angesprochen. Da geht es zum Beispiel um das Thema Sorgen in Matthäus 6. Das denke ich so oft. Macht euch also keine Sorgen um den kommenden Tag. Der wird schon für sich selber sorgen. Es reicht, dass jeder Tag seine eigene Sorge hat. So oft sage ich mir das. Das ist doch ein wunderbarer Alltagssatz. Und dann sage ich manchmal am Morgen, Herr, ich möchte jetzt wirklich ganz bewusst diese Sorge um den heutigen Tag abgeben. Ich möchte sie loslassen. Und darf erleben, wie ich sie abgeben darf und wie ich frei werden darf von dem dauernden Kreisen um diesen einen Punkt. Oder dann heißt es an einer anderen Stelle in Matthäus 7, genauso wie ihr behandelt werden wollt, behandelt auch die anderen. Das ist ja auch ein ganz praktischer Satz. Ja, was bedeutet das, wenn meine Kollegin, sitzt sogar eine da von meinen Kolleginnen, die kann jetzt alles messen, was ich hier sage. Was bedeutet es, wenn meine Kollegin mich am Morgen schon nervt? Was bedeutet das? Behandelt die anderen so, wie ihr auch behandelt werden wollt. Wenn die mich jetzt nervt, was mache ich dann? Natürlich, ich bin ein anständiger Mensch, ich bin natürlich einigermaßen ich brülle jetzt da nicht rum oder so. Ja, aber es gab auch schon Situationen, da habe ich mal sagen müssen, du, das hat mich jetzt echt total geärgert. Oder jemand anders hat zu mir gesagt, du hast mich geärgert. Ja? Wie gehe ich dann damit um? Gehe ich dann zur nächsten Kollegin und sage, das ist eine ganz schön blöde Kuh. Oder bin ich in der Lage, das mit der direkt zu regeln und zu sagen, liebe so und so, du hast mich jetzt so verletzt und ich möchte dich bitten, dass du mir da einfach jetzt, dass du das lässt. Und dann werde ich erleben, dass da nicht so eine Intrigensache passiert im Kollegekreis, sondern dass sich etwas öffnet. Ich habe kürzlich zu einer Kollegin gesagt, du bist mir einen Streit wert. Das sagt nämlich mein Mann immer zu mir, wenn wir uns streiten, du bist mir einen Streit wert. Wir müssen es nicht unter den Teppich kehren, sondern wir können es ansprechen. Und natürlich müssen wir uns dann auch mal entschuldigen. Aber das können wir ja, weil wir eben, wie wir es in der Schriftlesung gehört haben, einen Gott haben, der uns liebt, der auch seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, der für unsere Schuld am Kreuz gestorben ist, der uns vergibt und deshalb können wir auch vergeben. Und ich muss dann nicht 3 Wochen der Person das hinterhertragen. Das Gleiche, der andere Vers, auch aus der Bergpredigt. Und der Maßstab, den ihr an andere anlegt, wird auch für euch gelten. Du siehst den Splitter im Auge deines Gegenübers, bemerkst aber nicht den Balken in deinem eigenen Auge. Ist doch auch oft so. Sind wir doch mal ehrlich. Und über all diesen einzelnen praktischen Lebensregeln, ich kann leider nicht mehr dazu sagen, sonst rennt mir die Zeit davon, steht dann in der Bergpredigt, ihr seid das Licht der Welt, ihr seid das Salz der Erde. Und das ist nicht nur, ihr sollt sein und ihr müsst versuchen zu sein, sondern das ist das, was Jesus uns zusagt. Ihr seid das, ihr seid das. Nicht, weil ihr so toll seid, nicht, weil ihr etwas Besseres seid, sondern weil Jesus das Licht ist und ihr von ihm wiederum dieses Licht für euch selber bekommt. Heute las ich im Schaukasten in Freudestadt und ich dachte, das passt wunderbar. Jesus ist eine Oase in der Wüste. nur Kamele ziehen weiter. Ja? Jesus ist eine Oase in der Wüste. Jesus ist der, wo wir empfangen dürfen. Und da dürfen wir immer hin. Und deshalb wollen wir keine Kamele sein, die weiterziehen, sondern wir wollen in dieser Oase immer wieder auftanken, damit unser Glaube lebendig bleibt und das, was wir wissen, vom Herz in die Hände rutscht, vom Herz in den Alltag geht. Und mit diesem Handwerkszeug im Gepäck können wir unsere Berufung leben. Für mich ist das jetzt der Erzieherberuf. Man merke schon, Beruf ursprünglich, Berufung. Das ist nicht Job, ja? Beruf ist Berufung. Der Platz, an den mich Gott gestellt hat. Bei mir ist das im Kinderhaus im Himmelreich. Bei anderen ist es was anderes. Und da darf ich das ausleben, was Gott mir gibt. Ich darf diese Liebe weitergeben, die ich empfange. Ich darf die Vergebung weitergeben, die ich empfange. Ich darf einfach auch diese Wertschätzung weitergeben, die ich empfange. Lasst uns also mutiger werden mit diesem Wissen, dass wir geliebt sind, dass wir berufen sind. Lasst uns zuversichtlicher unsere Gesellschaft gestalten. Es braucht Menschen, die Position beziehen, die ein Rückgrat haben. Ich glaube, ich sage immer zu, wenn ich jetzt an meine Kinder denke, unsere Kinder, meine eigene, aber auch die Fremde, es ist so wichtig, dass man ein Rückgrat hat, dass man eine Basis hat für sein Leben. Und ich denke, vieles wird ja auch schon tatsächlich angepackt. Wir müssen uns nur immer wieder neu herausfordern und ermutigen lassen. Wir können nicht die Welt retten, aber das müssen wir auch nicht. Aber wir wollen auch nicht den Kopf in den Sand stecken, sondern wir wollen immer wieder uns von Gott gebrauchen lassen, an dem Platz, an dem wir stehen, und unseren Glauben alltagstauglich leben und nicht nur theoretisch und nicht nur in Worten. Der dritte Punkt, Glaube leben, den Himmel im Blick. Die Zerbrechlichkeit und Endlichkeit des Lebens wird uns beinahe täglich vor Augen gestellt. Und ich muss Ihnen sagen, das bringt mich auch wirklich ganz oft an meine Grenzen. Ich musste selber in meinem persönlichen Leben schon einige Schicksalsschläge hinnehmen, die mir einfach den Boden unter den Füßen weggezogen haben. Und ich weiß, wie mich zum Beispiel der eine Satz aus Johannes 6, Vers 68 auch immer wieder getröstet hat. Herr, wohin sollen wir gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens. Was habe ich denn für eine Alternative, wenn Dinge passieren? Ich habe zwei Möglichkeiten. Entweder ich werde bitter über all dem oder ich vertraue und glaube an den liebenden Vater, der den Überblick hat über mein Leben. Und das kann manchmal ein langwieriger und schwieriger Prozess sein, wo es gut ist, wenn wir nicht allein unterwegs sind, sondern wenn andere für uns da sind. Ich denke, wir kennen alle so vieles, was wir nicht verstehen. Und da gibt es auch noch ein Bibelwort. Ich bin gewiss, dass dieser Zeitleiden nicht ins Gewicht fallen werden gegenüber der Herrlichkeit, die an uns offenbart werden soll. Steht auch in Römer 8. Stellen Sie sich eine riesige Balkenwaage vor. Nun fordert uns Paulus auf, alles Leid in die linke Waagschale zu legen. Die Waage neigt sich bedenklich nach unten. Wer soll diese Massivität des Elends in dieser Welt überhaupt aushalten? Aber dann folgt ein Perspektivwechsel. Dieser Zeitleiden fallen nicht ins Gewicht gegenüber der Herrlichkeit, die an uns offenbart werden soll. jetzt geht die Waagschale ins Gleichgewicht oder sogar hoch. Menschlich können wir uns das nicht vorstellen. Und es ist auch nicht ein Vertrösten auf irgendwelche späteren Zeiten, aber es ist eine Zusage mit Ewigkeitswert. Erinnern wir uns daran, dass dieser Zeit Leiden etwas Vergängliches ist. Was heißt das jetzt ganz praktisch, den Himmel im Blick zu haben? Außer, dass wir diese Zusagen in der Bibel haben. Es heißt, dass es immer wieder wichtig ist, die Prioritäten neu zu setzen. Immer wieder zu überlegen, was ist mir eigentlich wichtig? Wofür setze ich meine Gaben ein? Wofür setze ich mein Geld ein, meine Zeit? Auch in diesem Punkt gibt uns ja die Bergpredigt einen praktischen Hinweis, wenn sie sagt, sammelt euch nicht Schätze auf Erden. Ich denke, da ist jeder selber gefragt, was heißt es für mich, den Himmel im Blick zu haben? Was heißt das für mich? Wenn ich weiß, es geht irgendwann zu Ende, ich bin ein Gast auf Erden. Damit Glaube alltagstauglich wird, braucht es all das, was ich bis jetzt gesagt habe. Aber es braucht auch etwas, was wir hier ja auch leben als Gemeinde. Es braucht ein Miteinander. Ich habe vorhin schon gesagt, in gewissen Situationen kann ich manches nicht allein schaffen. Und deswegen hat ja Jesus auch die Gemeinde eingesetzt und das Miteinander. Ich komme ja aus dem schönen Südbaden. Weiß jemand, wo das ist? Schweizer Grenze zu Basel. Und da haben wir immer gerne in der Jungscha gesungen, warum geht's denn nicht als Soloch richt, warum Hoselei nicht go? Weil du allein sonst ganz verloren bist und dir niemals helfen kann. Ein Christ braucht der andere braucht mich. Und so helfen wir einander auf dem Weg ins Reich. Ein Christ braucht den anderen, der andere braucht mich. So helfen wir einander auf dem Weg in sein Reich. Wir brauchen einander. In den Zeiten, wo das Leiden massiv ist, brauchen wir den, der für mich betet und für mich glaubt. Ich brauche den anderen. Und dann heißt es in der zweiten Strophe, öbemol bruchst eine, wo dir seid, was dir jetzt machst, ist verkehrt. Oder wo der Hand auf die Achsel leid und die zurück zu Jesus zehrt. Das heißt, manchmal brauchst du einen, der dir sagt, was du jetzt gerade machst, das ist verkehrt. Oder wo dir die Hand auf die Schulter legt und dich zurück zu Jesus einlädt. Und dann immer wieder, ein Christ braucht den anderen. Wir brauchen einander, auch wenn wir unterschiedliche Prägungen und Frömmigkeitsstile haben. Ich habe das ja am Anfang schon gesagt. Das haben wir. Das haben wir. Und jeder, der sagt, das stimmt nicht, der soll es mal genau gucken. Und ich bin für eine Ökumene der Herzen. Ökumene heißt Einheit der Christen. Und das Wort wurde auch schon in manchmal wird es auch falsch verstanden oder erklärt, aber wir brauchen die Ergänzung. Wir brauchen die gemeinsame Wertschätzung, die Kommunikation der Herzen. In dem Maß, wie uns dieses versöhnende Miteinander auf allen Ebenen gelingt, werden wir in dieser sozial auseinanderdriftenden Welt an Licht und Salz gewinnen, Licht- und Salzkraft gewinnen. In Johannes 17, 21 heißt es, dass sie eins seien, damit die Welt glaubt, dass du mich gesandt hast. Es hat gar keinen Wert, wenn wir Christen uns wegen irgendwelchen unterschiedlichen Ansichten auseinanderdividieren. Wir leben in einer Zeit, dazu haben wir im Moment gar keine Kraft, das zu machen. Wir haben ganz andere Probleme. Wir brauchen diese Ökumene der Herzen, dass wir uns gegenseitig unterstützen, dass wir uns gegenseitig wertschätzen und miteinander den Glauben als Geschenk weitergeben. Gemeinsam zum Lob seiner Herrlichkeit. Und dann gilt auch für mich, was Luther mal scheinbar gesagt hat, vielleicht war es auch ein anderer, es wird Luther zugeschrieben: Wenn morgen die Welt unterginge, würde ich heute noch ein Apfelbäumchen pflanzen. Nicht, weil ich nicht die Realität im Blick habe, sondern weil ich weiß, Gott hat diese Welt in seiner Hand. Ich lese zum Abschied noch ein, zum Abschluss, noch eine kurze Geschichte vom Axel Kühner, die das unterstreichen soll, was ich gesagt habe. Es ist natürlich immer nur angerissen, aber wir können ja irgendwann mal uns noch ausführlich drüber unterhalten. Ein Bauer trägt einen Sack voll Weizen nach Hause. Er freut sich über das gute Korn. Da begegnet ihm Gott und bittet den Bauern: Schenk mir deinen Weizen. Der Bauer öffnet den Sack und sucht das kleinste Korn heraus und reicht es Gott. Der verwandelt das kleine Weizenkorn in Gold und gibt es dem Bauern zurück. Da ärgert sich der Bauer, dass er Gott nicht den ganzen Sack voll Weizen geschenkt hat. Ich möchte noch beten. Ja, Herr, du hast uns wunderbar beschenkt mit deinem Wort, mit dem Geschenk der Gemeinschaft, mit dem Geschenk der Vergebung und vor allem mit dem Geschenk, dass dein Sohn sein Leben für uns gegeben hat. Herr, lass uns neu darüber staunen. Lass uns das neu annehmen. Lass uns was draus machen, dass wir uns nicht zurückziehen in irgendeine fromme Welt und da draußen einfach alles sein lassen, wie es ist, sondern lass uns immer wieder fragen: Herr, was willst du, dass ich tun soll zu deiner Ehre? Danke, Herr, dass du uns diesen Abend schenkst. Danke, dass du uns diese Gemeinschaft schenkst. Amen.